SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Marie Gedin. Nach der Explosion mit vielen teils lebensgefährlich verletzten Einsatzkräften am Donnerstag in Ratingen suchen die Ermittler noch nach einem möglichen Motiv. Das sagten sie auf einer Pressekonferenz bei der zuständigen Polizei in Düsseldorf. Die Rettungskräfte waren zu der Wohnung eines Mannes gefahren, weil ihnen eine hilflose Person gemeldet worden war. Nach dem Öffnen der Tür gab es eine Explosion. Benjamin Sartori.
Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann brennbare Flüssigkeiten entzündet hat, als die Feuerwehr gerade die Tür geöffnet hatte. In der Wohnung des später Festgenommenen wurden Behälter mit Benzin gefunden. Die Polizei glaubt, dass es sich um einen gezielten und durchdachten Angriff gehandelt hat. In der Wohnung fanden die Beamten außerdem eine weibliche Leiche. Es könnte die Mutter des Mannes sein, sicher ist das aber noch nicht. Es gebe bislang auch keine Hinweise darauf, dass die Frau durch Fremdverschulden gestorben ist. Die Ermittler nannten den Tatverdächtigen einen Corona-Leugner. Ob das etwas mit der Tat zu tun habe, sei aber unklar. Man suche noch nach einem Motiv. Polizeibekannt war der 57-Jährige wegen Körperverletzungen. Außerdem gab es gegen ihn einen offenen Haftbefehl wegen einer nicht gezahlten Geldstrafe. Die Staatsanwaltschaft hat gegen den Verdächtigen Haftbefehl wegen versuchten Mordes in 9 Fällen beantragt. Die 9 Polizeibeamten und Einsatzkräfte wurden gestern bei dem Einsatz lebensgefährlich oder schwer verletzt. Über 20 weitere wurden medizinisch behandelt, zum Beispiel wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung.
Der Streik kommt also. Die Eisenbahngewerkschaft EVG hatte die Bahn ja noch mal zu einem neuen Angebot aufgefordert, aber da kam nichts. Also, wo auch immer Sie sind, bleiben Sie entweder da oder sehen Sie zu, dass Sie bis spätestens Sonntagabend da sind, wo Sie sein wollen, wenn Sie auf die Bahn angewiesen sind. Fernzüge, aber auch die meisten Regional- und S-Bahnen anderer Bahnunternehmen werden ab Sonntagabend im Depot bleiben. Und dazu passt diese Nachricht. Die Abschlussprüfungen an Haupt-, Werk-, Real- und Realschulen in Baden-Württemberg finden am Montag trotz des Streiks statt. Das Kultusministerium argumentiert mit der Schulpflicht. SWR-Reporterin Simone Stephan.
Allerdings könnten die Schulen selbst entscheiden, Schülerinnen und Schüler vom Unterricht zu befreien, sollte ihnen der Schulweg wegen des Streiks nicht zuzumuten sein. In dem Fall und wenn Schüler zu spät zur Prüfung kommen, verweist das Ministerium auf den Nachholtermin im Fach Deutsch Mitte Juni. Die Bildungsgewerkschaft GEW zeigt grundsätzlich Verständnis dafür, dass die Abschlussprüfungen für die rund 46.000 betroffenen Schüler nicht verschoben werden. Die GEW-Vorsitzende Stein fände allerdings 2 Nachholtermine besser. Denn so gäbe es immerhin noch einen zweiten Sicherheitstermin, sollten es Schüler am Montag nicht rechtzeitig in die Schule schaffen und beim ersten Nachholtermin krank sein, sagte Stein dem SWR.
Und wir kommen vom Streik zum Streit, dem politischen Streit in Berlin um die Wärmewende. Donnerstag hatte die Union ihre Kampagne gegen die Heizungspläne der Bundesregierung vorgestellt. Jetzt hat sie das Thema in den Bundestag getragen. Titel des Antrags: für eine sichere, bezahlbare und klimafreundliche Wärmeversorgung ohne soziale Kälte. Man ahnt, da herrschte kein Konsens im Plenum. Und auch im Bundesrat ging es um den von der Ampel geplanten Austausch von Öl- und Gasheizungen. Wirtschaftsminister Robert Habeck, recht kurzfristig auf die Redeliste gesetzt, sagte:
Ich würde mich freuen, wenn der Stil, der Ton und die Konkretion dieser Debatte dazu beiträgt, dieses Gesetz besser zu machen und wir vielleicht manche eher nicht hilfreichen Töne der Vergangenheit, der vergangenen Wochen und Monate diesem Haus entsprechend überwinden. Vielen Dank.
Für Optimismus in dieser Sache gab allerdings Bayerns Ministerpräsident Söder im Bundesrat wenig Anlass.
Deswegen, glaube ich, bringt es nichts zu sagen, wir verschieben das Gesetz um ein Jahr. Ich glaube, es bringt nichts, wir basteln es irgendwie nach. Ich glaube, der beste Weg ist ein kompletter Neustart. Dieses Gesetz wird keinen Erfolg finden, sondern im Gegenteil zu riesigen Spannungen führen. Also am besten nochmal neu anfangen, so wird das nichts.
Man muss sich nicht besonders weit aus dem Fenster lehnen, um vorauszusehen, das Thema wird uns noch eine Weile begleiten. In einer anderen, aber thematisch gar nicht so weit entfernten Sache gab es grünes Licht. Der Bundesrat hat den Weg freigemacht für den Einbau intelligenter Stromzähler. Es wird damit einfacher, sogenannte Smart Meter zu nutzen. Und der Bundestag hat heute noch etwas ganz anderes gemacht, als Gesetze beschlossen oder über Gesetze zu streiten. Er hat an die Staatsgründung Israels vor 75 Jahren erinnert. Kai Küstner dazu aus Berlin.
Mit Dankbarkeit und Demut würdigten die meisten der Rednerinnen und Redner die innige deutsch-israelische Freundschaft, was sich allerdings bei vielen mit einem Gefühl der Beunruhigung mischte. Leider immer häufiger grassiert in Deutschland Antisemitismus, vor allem von rechts, mahnte Unionsfraktionschef Friedrich Merz. Unter den Augen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und des israelischen Botschafters Ron Prosor, die auf der Ehrentribüne Platz genommen hatten. Der SPD-Außenpolitiker Michael Roth warnte mit Blick auf seine jüngsten Erfahrungen in den sozialen Medien: so viel Hass, so viel Wut, so viele Beleidigungen auch gegenüber Israel, gegenüber Jüdinnen und Juden habe ich in meinen 25 Jahren Parlamentszugehörigkeit noch nie erlebt. So Roth wörtlich. Fest steht für viele im Bundestag: aus den deutschen Verbrechen, der deutschen Geschichte erwächst eine ganz besondere Verantwortung. Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsraison, betonte die Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge. FDP-Fraktionschef Christian Dürr betonte, Israel hat das Recht auf Selbstverteidigung. Das Land werde fortwährend von radikalen islamistischen Gruppen mit Raketen bedroht und beschossen. Zudem spricht der Iran dem nun 75 Jahre alten Staat Israel das Existenzrecht ab.
Über den Kriegsverlauf in der Ukraine wird im Moment viel gemutmaßt. Bachmut im Osten ist offensichtlich hart umkämpft, und während die Ukraine kleine Geländegewinne meldet, stänkert der Chef der Söldnertruppe Wagner: der russische Verteidigungsminister solle sich doch ein Bild machen vor Ort von der schwierigen Lage.
Fokus Südwest.
Und während sich Deutschland mit anderen Ländern zusammen engagiert bei der Hilfe für die Ukraine im Kampf gegen Russland, helfen auch viele Menschen hier im Südwesten den aus der Ukraine Geflüchteten, aber auch denen, die in der Ukraine unter dem Krieg leiden. Und dabei wiederum helfen Städtepartnerschaften, wie die zwischen der ukrainischen Stadt Boratin und der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen im Landkreis Mainz-Bingen. Weil die Partnerschaft jetzt offiziell besiegelt wird, ist gerade eine vierköpfige Delegation aus Boratin zu Besuch, wie Reporterin Sibylle Jacobi berichtet.
Die Gäste aus der Ukraine besuchen die Klasse 3C in der Grundschule in Gensingen. Die Schülerinnen und Schüler sind sehr interessiert, haben Fragen über Fragen.
Wieso müssen alle Männer aus der Ukraine im Krieg helfen?
Und Jugendliche müssen ja auch helfen.
Stehen denn noch Häuser in der Ukraine?
Jaroschik Sergi, Bürgermeister von Boratin, ist beeindruckt. Ich bin total überrascht, denn die deutschen Kinder wissen schon so viel über die Ukraine. Und wirklich kleine Kinder, sie stellen Fragen wie Erwachsene. Boratin liegt im Westen der Ukraine und damit nicht im direkten Krisengebiet. Dennoch ist der Krieg allgegenwärtig. Wir haben 1500 Flüchtlinge aus der Ost- und Südukraine in Boratin, und alle waren sehr dankbar, glücklich über die Hilfstransporte aus der Verbandsgemeinde, sagt Bürgermeister Sergi. Das hat sehr geholfen, und jeder bei uns kennt jetzt Sprendlingen.
Wichtige Nachricht für politisch engagierte und interessierte junge Menschen in Rheinland-Pfalz: das Wahlalter bei Kommunal- und Landtagswahlen wird nicht auf 16 Jahre gesenkt. Die dafür notwendige Zweidrittelmehrheit im Landtag kam nicht zustande. Die Regierungsfraktionen SPD, FDP und Grüne stimmten dafür, die Oppositionsfraktionen CDU, AfD und Freie Wähler dagegen. Einer, der sich dafür eingesetzt hatte, ist Sören Herrmann von der Stadtschülervertretung Mainz.
Es ist natürlich total frustrierend, dass es nicht geklappt hat. Und das macht dann ja wenig Sinn zu sagen, ja, auf Europaebene, so der höchsten Ebene, dürft ihr diese Entscheidung fällen, auf Bundesebene nicht, auf Kommunalebene nicht. Ich habe so das Gefühl, dass auch unsere Generation so politisch wie noch nie zuvor ist. Also es ist ja unsere Zukunft. Deswegen sind die jungen Menschen sind ja sogar noch länger betroffen als die Älteren.
Und noch etwas aus der rheinland-pfälzischen Landespolitik. Innenminister Ebling hat die Auftragsvergabe für den Betrieb der Infopoints im Ahrtal im September 2021 nach der Flut verteidigt. Im Landtag sagte Ebling, er sehe in dem Vertrag mit der Firma der Eventmanagerin Nicole Schober alias Missy Motown kein Problem.
Es ging um zeitnahe Einrichtung einer sinnvollen Beratungs-, Unterstützungs- und Begleitungsleistung in einer außergewöhnlich unvorstellbaren Ausnahmesituation. Die Direktvergabe war rechtlich zulässig. Und ich denke, die Landesregierung hat zu dem Zeitpunkt das getan, was gefordert wurde, nämlich schnell und unbürokratisch Hilfe vor Ort zu organisieren.
Die oppositionellen Freien Wähler hatten das Thema im Landtag gesetzt. Sie werfen der Landesregierung fehlende Transparenz vor.
Und dann war da noch
ein handfester Spargelstreit. Große Sache. Zwischen Deutschland und der Schweiz, also, naja, ein Schweizer ärgert sich, also ein Mitglied des Basler Kantonsparlaments. Und zwar über zu hohe Preise für Markgräfler Spargel auf dem Basler Wochenmarkt. Matthias Zeller mit den Details.
André Odersett, der für die Liberaldemokratische Partei in Basels Kantonsparlament sitzt, stört sich daran, dass der Markgräfler Spargel auf dem Markt vor dem Basler Rathaus 26 Franken kostet, in der Nachbarstadt Weil am Rhein umgerechnet aber nur die Hälfte. In seiner Anfrage an die Kantonsregierung will er wissen, ob dies bekannt ist, mit zu hohen Standgebühren zusammenhängt oder ob es sich um Abzocke handle. Er wirft dabei auch die Frage auf, ob die zollfreie Einfuhr des Gemüses durch badische Landwirte in den Kanton Basel-Stadt weiterhin gerechtfertigt sei. Dafür hatte sich die Basler Regierung gegen anderslautende Pläne in Bern erfolgreich eingesetzt.
Da sollte jetzt vermutlich schnell eine Taskforce gegründet werden, grenzübergreifend, mindestens binational, und auf jeden Fall sollte es schnell gehen. Die Zeit drängt schließlich. Die Spargelsaison ist in ein paar Wochen vorbei.
SWR aktuell Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten. Morgens, mittags und abends.